Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
In der nächsten Stunde, da dreht sich bei uns alles um die Mondlandung vor 50 Jahren. Dass auch Deutsche daran beteiligt waren, allen voran Wernher von Braun, ist bekannt. Aber nicht so bekannt, dass mit den drei Astronauten auch Produkte made in Germany hochgeschossen wurden. Zum Beispiel ein Monokular von Leica, damals Ernst Leitz. Das einäugige Fernglas, das war bei der NASA so begehrt, weil es so klein, leicht und handlich war. Unser Autor, der hat es für uns aufgespürt und auch die Männer, die damals mit dabei waren. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt sogar ein deutsches Produkt, das steht noch immer dort oben auf dem Mond. Wernher von Braun, Hermann Obert. Abseits der ethisch-moralischen Debatte ist der deutsche Beitrag zur Mondlandung unbestritten. Doch an dem Abenteuer waren auch noch zahlreiche andere Menschen bei uns beteiligt. Siemens lieferte zum Beispiel die Leuchtstoffe für die Anzeigen der Raumschiffe und Varta stellte die Batterien her, die dann Neil Armstrong in seiner Kamera dabei hatte. Und dann gibt es da noch ein kleines Fernglas. Mein Kollege Philipp Artelt hat diese spannende Geschichte für uns aufgespürt.
Was wir im Vorfeld an die NASA geliefert haben, das ist unwahrscheinlich viel gewesen.
Ich durfte damals darüber nicht sprechen.
Günter Osterloh und Rolf Beck haben sich im Hauptquartier der Firma Leica in Wetzlar eingefunden. Beide sind ehemalige Mitarbeiter der Ernst Leitz GmbH, wie Leica früher hieß, und beide waren beteiligt am Aufbau der Firmenarchive von Leitz. Heute wird ein Schatz aus dem Archiv gehoben, ein Monokular, ein einäugiges Fernglas, speziell gefertigt für die Astronauten des Apollo-Programms. Juli 1969, dritter Tag in der Raumkapsel. Apollo 11-Astronaut Buzz Aldrin funkt zur Erde: Wir wollen das Monokular mit in die Landefähre nehmen. Eigentlich sollte es in der Raumkapsel bleiben und den Mond nur umkreisen, doch schließlich landete das Leitz-Monokular mit der Eagle auf dem Mond. Rolf Beck hat ein altes Fernrohr mitgebracht, gebaut vor etwa 150 Jahren, der Gründungszeit des Unternehmens.
Ein Handfernrohr, otoskopische Konstruktion, steht da drauf, und dann C. Kellner in Wetzlar. Also das ist insofern von der Gründung an eine Verbindung zum Weltraum.
Auch wenn Leitz sich zwischenzeitlich eher dem Bau von Mikroskopen widmete, riss diese Verbindung zum Weltall nicht ab.
Unter anderem musste ich mal Optik fotografieren vom Summikron in einer speziellen Fassung. Und das war gedacht für die Steuerung der Surveyor-Mondsonden, also vor der Apollo-Mission.
Und selbst die Russen haben sich auf Messen für die Leitz-Technologie interessiert.
Da kamen Leute, die von Ministerien, die haben also die Messgeräte und auch die Mikroskope, die dort ausgestellt waren, die haben die gekauft und wir haben nie erfahren, wo die nachher angewandt worden sind. Natürlich hinter der hohlen Hand wurde gesagt, ja, das ist für die Raumfahrt. Also kann man davon ausgehen, dass bei einem Weltraumflug von einem Sputnik, einem Hund Leica oder ein Juri Gagarin auch Leitz dahinter steckte.
Schließlich interessierte auch das Fernglas Trinovit von Leitz die NASA.
Es war eine neue Bauart, sehr schlank. Die Ferngläser von Zeiss hervorragend, aber voluminöser und schwerer.
Doch auch das Leitz-Fernglas war noch zu groß und zu schwer für den Raumflug. Und so entschied sich die NASA, das zweiäugige Fernglas zu einer einäugigen Version umzubauen. Erst vor kurzem hat Leica eines der seltenen Stücke wieder zurückgekauft. Mit weißen Handschuhen nimmt es ein Leica-Mitarbeiter aus der schwarzen Archivbox.
Das ist außen Kunststoff?
Nein, Metall.
Metall? Weil es so matt ist.
Geweiztes Metall.
Kann ich es mit Handschuh mal anheben? Oder mal einen Blick durchwerfen sogar?
Ja.
Gerne. Dankeschön. Und klar wie am ersten Tag.
Ob genau dieses Exemplar auf dem Mond war, bleibt vorerst ein Rätsel. Die Seriennummer spricht dafür, dass es eines der Exemplare war, die ab Apollo 13 benutzt wurden. Für Leitz war das Abenteuer nach der ersten Mondlandung also nicht zu Ende. Auch nicht für Rolf Beck.
eines schönen Tages bekamen wir via unsere Vertretung in New York Gesteinsproben vom Mond. Und diese Gesteinsproben, die wurden bei uns mikroskopisch untersucht und analysiert. Wir hatten ja damals im Werk einen Mineralogen, da hieß es, der hat das Mondgestein. Nun, willst du mal sehen? Und dann hatte ich das in der Hand, ne?
Das Mondgestein in der Hand, da bekomme selbst ich Gänsehaut. Mit einem Laser auf den Mond schießen, ja, klingt irgendwie nach James Bond, ist aber seit einem halben Jahrhundert Alltag. Die Grundlage dafür haben die Astronauten von Apollo 11 gelegt. Und die Geschichte dieses außergewöhnlichen Experiments, ja, die beginnt in Deutschland und erinnert irgendwie auch an ein Abenteuer à la James Bond.
Also wenn ich den Vollmond sehe, meine Frau kann nicht mehr schlafen, das ist das Negative. Ich freue mich, wenn ich den sehe, weil ich mir dann sage, da ist etwas, was ich angefasst habe.
1965, 4 Jahre vor der Mondlandung. Der junge Ingenieur Peter Hitschke nimmt eine Stelle bei Heraeus Quarzschmelze in Hanau an. Neuland für den jungen Mann und der Beginn eines Abenteuers. Immer wieder hört er von Anfragen der Amerikaner nach Quarzglas für die noch junge Weltraumfahrt.
Der Herr Fritke zum Beispiel. Der Herr Fritke ist von den USA gekommen und hatte solche Zeichnungen, Skizzen von Würfel so 60 mm war 60 mm. Ob wir diese Würfel herstellen können? Ja, gar kein Frage. Und können wir aus diesen Würfeln Prismen machen? Ja, sicher.
Die hochreinen Prismen aus geschmolzenem Bergkristall sollen in ein kleines Köfferchen montiert werden, das der Astronaut Buzz Aldrin wenig später auf dem Mond abstellen soll. Davon ahnt Hitschke noch nichts, stattdessen berichtet ihm sein Chef von einem seltsamen Auftrag von ganz oben.
Ja, ich war in der Geschäftsleitung. Ah ja, und? Na, was hältst du davon? Ich soll nach Amerika fliegen mit 125 Prismen in der Handtasche. Und soll die dann auf dem Flughafen jemanden überreichen, den ich nicht kenne? Was hältst du davon? So hochinteressant. Abenteuer.
Die Amerikaner waren wohl etwas unter Zeitdruck geraten. Die Übergabe auf dem Rollfeld ohne Zoll und andere Formalitäten sollte Zeit sparen, erzählt Hitschke. Wie in einem Agentenfilm. Und es klappte. Am 21. Juli 1969 stellte dann Buzz Aldrin eine Art Köfferchen mit den Prismen auf den Mond. Yeah. 2019, seit nunmehr einem halben Jahrhundert stehen die Köfferchen von 3 Apollo-Missionen da oben und noch immer schießen Wissenschaftler starke Laserstrahlen zu den Prismen, die das Laserlicht reflektieren. Mit Glück kommen ein paar Photonen zurück. Einzelne Lichtteilchen, die die Wissenschaftler einfangen und daraus die Entfernung zum Mond berechnen. Im Observatorium Wetzell, mitten im Nirgendwo des Bayerischen Waldes zwischen großen Parabolantennen, steht eine flache Baracke mit einer Kuppel wie eine kleine Sternwarte. Normalerweise peilen sie mit dem Laser von hier aus Satelliten an. Gelegentlich zielt der Ingenieur Johann Eckel aber auf den Mond.
Momentan zielen wir aufs Mondzentrum, das kann ich mal versuchen. Ja. Ja, das ist jetzt ein Infrarotbild in der Tat vom Mond, ja genau. So versuche ich jetzt erstmal irgendwie die richtige Richtung zu erwischen.
8 Bildschirme hat Eckel zur Steuerung des Lasers. Der Computer erkennt automatisch Flugzeuge und Vögel und dennoch ist die Suche nach einem Laserreflektor auf dem Mond Handarbeit. Ob er ihn getroffen hat, zeigt sich, wenn im Rauschen der Messdaten ein paar verdächtige Punkte erscheinen. Zentimetergenaue Messungen der Entfernung zum Mond. Dann freuen sie sich hier in Wetzell und auch wenn es keiner direkt bemerkt, fließen die Messdaten in die Positionsdaten unserer GPS-Systeme ein. Handys, das Navi im Auto, ohne die Daten aus Stationen wie dieser wäre all das nicht denkbar. Aber das Team um Professor Ulrich Schreiber nähert sich mit den Messungen auch den ganz großen Fragen an. Einsteins Relativitätstheorie.
Die Tatsache, dass wir jetzt 50 Jahre lang immer noch daran messen, zeigt Ihnen, dass das Labor Erde, Mond, Sonne sehr kompliziert ist. Und auch mit sehr modernen Messverfahren ist es eben noch nicht möglich gewesen, zu sagen, jawohl, definitiv ist also Relativitätstheorie verletzt oder nicht.
Und so stellen sie in Wetzel Einstein wieder und wieder auf die Probe. Den Reflektor von Apollo 11, der ist kleiner als andere Reflektoren auf dem Mond, den haben sie hier bisher nicht angepeilt. Noch nicht.
Glauben Sie, Sie werden Apollo 11 hier mal anpeilen können?
Selbstverständlich. Das ist ein Faktor 3. Das schaffen wir schon, ne?
Ein Köfferchen voller Prismen, made in Germany auf dem Mond. Süchtig nach Entertainment, das ist Ulrich Lotzmann ganz sicher nicht. Auf ihn würde wohl eher mondsüchtig zutreffen. Wenn man den Zahnmediziner googelt, dann findet man aber nicht nur Artikel über Implantate, sondern auch ein Foto auf der Homepage von NASA, das zeigt ihn beim Umbau seines Hauses, oder einen Asteroiden, der seinen Namen trägt. Alles kein Zufall.
Ich kann mich ja noch deutlich erinnern, Apollo 8, also die erste Mission im Dezember 1968. Ich war gerade 10 geworden und mir hatte damals mein Vater schon erklärt, dass diese drei Menschen die ersten seien, die die Rückseite des Mondes zu sehen bekommen.
Marburg, Mittelhessen, das Wohnzimmer von Ulrich Lotzmann. Mondfreie Zone sollte es werden, sagt Lotzmanns Ehefrau. Geklappt hat das nicht. In einer Ecke steht ein Modell der Saturn V Mondrakete, beinahe mannshoch. An der Wand ein Gemälde, das zwei Astronauten auf der Mondoberfläche zeigt. Gemalt hat es Alan Bean, der vierte Mann auf dem Mond. Lotzmann, Zahnmediziner und Hobbyastronom, war seit Kindertagen fasziniert vom Weltraum. In den 90er Jahren vermittelte ein Sonnenphysiker ihm den Kontakt zum Apollo-Astronauten Alan Bean. Lotzmann griff zum Telefon und fragte:
Are you Alan Bean, the former Apollo astronaut? Und er hat gesagt, yes.
Mit Alan Bean sprach Lotzmann viel über Malerei und gar nicht so viel über Apollo. Die beiden Familien freundeten sich an. Lotzmanns Sohn nannte den Onkel aus Amerika Nonno Bean. Und als Bean 2012 verstarb, wurde Lotzmann sein Ehrensargträger. Doch Bean ebnete Lotzmann auch den Weg in den illustren Kreis der Raumfahrer. Und der eine oder andere überreichte ihm eine kleine Erinnerung an das Abenteuer Mondlandung. Ein paar davon hat Lotzmann heute aus dem Archiv geholt.
Diese Zange, die Sie hier sehen, ist eigentlich eine handelsübliche Zange. Den Silikonüberzug, die hat man entfernt und durch ein feuerfestes Material ersetzt. Und diese Zange, das ist nämlich nachweislich die erste Zange, die überhaupt zum Mond geflogen ist.
Durch die Zange bekam Lotzmann Kontakt zum Lunar Surface Journal, einem Magazin auf der Website der NASA, das die Protokolle der Mondlandung aufarbeitet. Lotzmann bot dem Herausgeber des Magazins ein Foto der Zange an. Seitdem schreibt er selbst für das Journal, das, so Lotzmann, selbst NASA-Historikern als eine der wichtigsten Quellen dient.
Hier zum Beispiel, das ist das Original-Logbuch. Apollo 7 Mission. Na, hier zum Beispiel 178 Stunden nach Start CMP Dawn Fresh Underwear. Ne? Hat er sich mal neue Unterhosen angezogen. Ne?
Und dann ist da noch die überdimensionierte Baseballkappe in Blau und Weiß, in die gleich drei Köpfe reinpassen würden. Pete Conrad, Kommandant der zweiten Mondlandungsmission Apollo 12, habe die Riesenkappe auf dem Mond über seinen Helm ziehen wollen, vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern.
Die hat es aber leider nicht an Bord von Apollo 12 geschafft. Ja, er hatte also keine Möglichkeit, sie heimlich an Bord zu schmuggeln. Und nun ist sie hier.
Und ein ganz besonderes Erinnerungsstück hat Lotzmann dann auch noch.
Diese Tasche, wollen Sie mal sehen? So, jetzt müssen wir mal gucken. Tasche.
Dann kommt sie hervor. Eine weiße Kunststofftasche, Handteller groß, ein bisschen angegraut. Die hatte Buzz Aldrin bei der allerersten Landung mit auf dem Mond.
Und die kann ich mal in die Hand nehmen?
Natürlich, ja, die können Sie mal in die Hand nehmen.
Wow.
Ja, die können, ja, das ist schon cool. Ja.
Die Tasche war da oben, da wo Lotzmann manchmal mit dem Teleskop in seinem Garten hinschaut, da wo Ende der 60er die Träume vieler 10-jähriger Jungen wie Lotzmann begonnen haben. Dass er schließlich doch Zahnmedizin und nicht Astronomie studierte, lag an einem Zufall. Der Traum vom Weltraum verfehlt?
Ich liebe nach wie vor meinen Beruf und ich würde, wenn ich wieder vor die Wahl gestellt würde, mich wieder für die Zahnmedizin entscheiden.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit Susanne Arlt.